Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Komm, wink doch mal deinem Nachbarn zu und sag, hey, wie schön, dass du heute mit mir hier in der Ecclesia Gottesdienst feierst. Ein freundliches Winken. Mann, wir freuen uns, wenn wir endlich so ein bisschen enger miteinander wieder sein können, ein bisschen uns wieder auf die Pelle rücken, diese Seele wieder voller werden. Das wird dann übrigens auch hier dann so sein. Das ist nicht so, dass wir den Lokschuppen jetzt etwas verändern spontan, sondern auch hier werden wir anders in Zukunft wieder Gottesdienst miteinander feiern können. Das ist voll Hammer. Ich freue mich darüber. Wir sind als Kirche mitten in der Predigtreihe Hi Nachbar und auch an diesem wunderbaren Taufsonntag werden wir hier den nächsten und auch den letzten Teil unserer Predigtreihe hören. Und das ist so ein bisschen, unser Fokus geht in diesen Tagen nach außen, weil es einfach zu dieser Zeit passt, in der wir als Kirche sind mit dem Lokschuppen. Und Natalia hat dir schon gesagt, ich hoffe, dich sehr zu ermutigen heute, okay? Dein Gottesdienstzettel wird dir wirklich unglaublich gut heute weiterhelfen, meiner Predigt folgen zu können. Ich habe einige Punkte. Mein Wunsch ist, dass du total ermutigt und erfrischt diese Predigt verlässt. Kommt, ich bete und dann starten wir. Jesus, wir preisen dich jetzt über diese Predigt. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort in unser Leben hineinreden wird und wir stark ermutigt werden. Herr Jesus, ich gebe mich dir ganz hin und bete so, dass du mich gebrauchst, um die Art und die Art und Weise, wie ich kommunizieren will, Herr Vater, dass das echt in die Herzen hineingeht und unsere Leben verändert. Wir brauchen dich, um diese Predigt richtig zu hören und richtig anzuwenden auf unser Leben. Amen.
Amen.
Amen. Hey, ich liebe es, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, als er sie quasi das erste Mal ruft. Wenn du in der Kinderstunde warst, dann ist dieser Bibelvers, den kannst du sicherlich auswendig. Aber Jesus taucht auf und trifft diese Fischer und sagt zu ihnen, hey Jungs, folgt mir nach, ich werde etwas aus euch machen. So, nun angenommen, du würdest nicht wissen, was er sagt. Was würdest du glauben, sagt Jesus nun zu ihnen? Okay, folgt mir nach, ich verändere euer Leben, ich mache aus dir etwas. Was würde er sagen? Vielleicht denken wir, er würde sagen, hey, ich mache dich frommer, religiöser. Ich mache euch zu richtig guten Ehemännern und Vätern. So, was wird Jesus aus diesen Jungs machen? Und schaut mal, was wir lesen in Markus 1. Er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Okay, Jesus sagt, Freunde, wenn ihr mir nachfolgt, dann mache ich euch zu diesen anderen Dingen, aber ich mache vor allem eine Sache aus euch. Ich mache aus euch Menschen, die immer wieder Folgendes tun. Rausgehen und Menschen hineinholen. Rausgehen und Menschen hineinholen, um dann wieder herauszugehen, um Menschen hineinzuholen. Das ist das Erste, was er zu ihnen sagt. Und das ist das Letzte, was er zu ihnen sagt. In Markus 16 sagt er zu seinen Jüngern, Freunde, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Er sagt, das ist nun, wenn ihr meine Nachfolger seid, der Inhalt eures Lebens. Geht raus und gewinnt Menschen. Und darüber will ich heute mit dir reden. Jetzt weiß ich genau, was in dir los ist. Du sagst, Krille, bitte nicht noch eine Predigt übers Evangelisieren. Ich habe noch ein schlechtes Gewissen von der letzten. So, ne? Weil ich weiß nicht ganz, wie es dir geht, aber dieses Wort Evangelisation, Evangelisieren, es löst irgendwas in mir zumindest aus. Woran denkst du, wenn du das Wort so hörst? Ich denke an Leute mit Gitarre in der Innenstadt, die laut predigen, irgendwie die so ein bisschen unfreundlich manchmal sind, auf jeden Fall peinlich. So, ne? Und ich denke, evangelisieren, ich denke mir, Herr, das will ich nicht. So, ne? Aber jetzt pass auf, denk mal an die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass du zu Jesus gefunden hast. Okay, was beschreibt diese Menschen? Ich wette, die wenigsten von denen standen mit einer Gitarre in der Innenstadt, sondern das waren Menschen, die Worte warmherzig würden passen, liebevoll, gewinnend. Du hattest wirklich den Eindruck, sie wollen das Beste für dein Leben. Okay, sie waren herzlich und mitfühlend. Weißt du, das ist eine Art und Weise, wie wir sehen in der Praxis, wie Menschenleben gewonnen werden. Es ist, indem Gott uns gebraucht im Leben von Menschen, um dort einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, dass es eine Art und Weise gibt, mit Menschen zu fischen, die nicht nur Spaß macht, sondern wirklich effektiv ist. Ich habe mir die Woche die Frage gestellt, wie würde Jesus es in meinem Leben tun? Okay, pass auf, angenommen, Jesus würde in meiner Hut wohnen, in Stieghorst. Ja? Wie würde er es machen? Okay, wie würde er in meinem reinen Mittelhaus wohnen und wie würde er mit meinen Nachbarn umgehen, um sie zu gewinnen? Okay, was würde er tun? Und ich glaube, wir können eine ganze Menge aus dieser Frage lernen. Wir können einfach kopieren, was er machen würde. Aber nicht nur die Frage, was würde Jesus tun in meiner Hut, sondern was würde Jesus machen, wenn er mit auf deine Arbeitsstelle kommen würde, wenn er dort sitzen würde, wo du sitzt. Wie würde Jesus es tun? Wie würde Jesus die Menschen an deiner Uni gewinnen, die Menschen, mit denen du tagtäglich in der Schule zusammen bist? Wie genau würde er es machen? Und ich habe 4 einfache Punkte, von denen ich glaube, dass Jesus sie tun möchte und würde, die wir einfach anwenden können in der kommenden Woche. Seid ihr bereit dafür? Okay. Das allererste ist, Jesus würde sich auf jeden Fall verantwortlich fühlen für meine Nachbarn. Das ist, glaube ich, so, womit alles anfängt. Jesus würde sich verantwortlich fühlen. Weil, wisst ihr, Jesus liebt den Menschen. Und wenn wir das Evangelium lesen, dann sehen wir, es war ihm niemals egal, dass irgendwer verloren geht. Sondern wann immer etwas verloren war, hat er einen großen Punkt gemacht, was verloren ist, muss gesucht werden. Weil was verloren ist, ist zu kostbar, als dass es verloren bleiben darf. Und er würde in meinem Mittelhaus wohnen und die ganze Zeit über darüber nachdenken, dass seine Nachbarn verloren sind, würde sich verantwortlich fühlen, die Antwort auf dieses Verlorensein zu sein. Wir lesen, du kannst das mal zu Hause nachlesen, in Lukas 15, das einzige Mal, dass Jesus 3 Geschichten hintereinander erzählt. Er erzählt zuallererst die Geschichte von einem Hirten, der ein Schaf verloren hat. Und dieses Schaf ist irgendwie weggerannt und er lässt 99 stehen, weil dieses eine Schaf ist ihm so wichtig und so kostbar, dass er es unbedingt finden muss. Und als er es findet, empfindet er riesige Freude. Genauso die nächste Geschichte, eine Frau verliert eine Münze. Wisst ihr, und es war ihr nicht egal, sondern diese Münze war kostbar und wertvoll und wichtig für ihr Leben. Also sucht sie überall, sie kehrt das ganze Zuhause durch, alle Teppiche werden weggerollt, die Katze wird raus und gescheucht und untersucht und Freunde werden eingeladen. Alle müssen suchen, helfen und am Ende findet sie diese Münze und sie freut sich, weil diese Münze war kostbar und wertvoll und zu schade, als dass sie verloren gegangen ist. Und dann erzählt er die Geschichte von einem Sohn. Der Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Papa, ich will dich verlassen und ich will weg von zu Hause. Und er lässt sich sein Erbe auszahlen. Dieser Sohn geht tatsächlich verloren. Und du siehst diesen Vater, der jeden Tag vor seinem Haus steht und in den Horizont guckt und betet und hofft, dass sein Sohn zurückkommt, weil er verloren ist. Und jeder, der verloren ist, muss gefunden werden. Und das ist der Herzschlag Jesu. Wenn Jesus eigentlich also in deinem Haus wohnen würde, dann wäre sein Herz und seine Gedanken die ganze Zeit bei deinen verlorenen Nachbarn. Ich liebe das. Im Neuen Testament siehst du einmal, wie ein religiöser Typ versucht hat, Jesus zu beleidigen. Und er hat so an die schlimmste Beleidigung gedacht, die es damals gab. Und er sagt zu Jesus, du Freund der Sünder. Und alle so, wisst ihr, aber Jesus nicht, sondern für Jesus war das eine Medaille. Für Jesus war das ein Kompliment. Weil Jesus liebt den, der verloren ist. Schaut mal, wir lesen das hier. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, weshalb er gekommen ist. Wer verloren ist, muss gesucht werden und er muss gerettet werden. Wenn du dich fragst, hey, was ist die Bestimmung in meinem Leben? Gott, was möchtest du mit meinem Leben tun? Dann kann ich dir sagen, dass diese Bestimmung auf dein Leben übergangen ist. Wenn du Christ bist, dann ist es nämlich das höchste Ziel deines Lebens, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und somit hast du diesen Auftrag. Du bist angehalten, Menschen zu suchen und zu retten. Okay, wenn du sagst, hey, ich weiß, was denn der Plan Gottes in 10 Jahren, in 15 Jahren, was soll ich tun, Gott, wohin führt mich dein Weg? Völlig egal, was du tust, Hauptsache du tust das. Du suchst, was verloren ist. Wenn du sagst, hey, welchen Job soll ich nehmen, diesen oder diesen, such dir einen aus und dann mach das. Okay, such, was verloren ist. Weil das ist, worum Jesus sich dreht. Jesus möchte jeden suchen, der verloren ist. Schaut mal, was wir lesen in Römer 10. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Okay, und heute kommt ein Pastor und erinnert dich daran und erinnert uns als Kirche daran, dass wir den Auftrag dazu bekommen haben. Okay, der Druck ist ein bisschen hoch, merkst du, ne? Ist Druck im Kessel. Weil es ist auch tatsächlich, das Anliegen ist unglaublich wichtig. Es geht um die Ewigkeit von Menschen. Wir glauben daran, dass Menschen eine Ewigkeit leben werden. Entweder an einem Ort, den es wirklich gibt, den nennen wir die Gegenwart Gottes, der Himmel. Und an einem Ort, den es wirklich gibt, die Hölle, das Getrenntsein von Gott. Und diese Sache ist zu groß, als dass es uns egal sein kann. Aber ich will jetzt so ein bisschen Druck wieder rausnehmen. Okay? Weil deine Aufgabe und Verantwortung ist es nicht unbedingt, jeden einzelnen Menschen zu Jesus zu führen. Sondern jeden einzelnen Menschen etwas näher zu Jesus zu bringen. Okay, ich will dir mal zeigen, was der Paulus schreibt. Paulus sagt das hier. Er sagt, hey, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. So, das habe ich gemacht. Okay, das war meine Arbeit an eurem Leben. Aber dann kam jemand anderes, weil Apollos kam nun und er hat diesen Samen bewässert. Und in allem hat Gott gewirkt. So, ich will dir sagen, hey, du musst den Prozess verstehen, wie Menschen zu Jesus kommen. Und deine Verantwortung besteht darin, Menschen einfach einen Schritt weiter zu führen. Okay, sie ein bisschen näher an das Herz Jesu ranzubringen. Und dabei will ich dir helfen. Ich sag dir, was ich dir jetzt gebe, hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Weil plötzlich ist da nicht mehr der Druck, hey, jeder muss zusammenfallen und Buße tun vor dir auf Knien und sich zu Jesus bekennen, sondern deine Aufgabe ist tatsächlich, das, was du gleich siehst, immer zu machen im Leben von Menschen, sie etwas näher zu Jesus zu führen. Okay, wir starten mal bei minus 5. Minus 5 ist abwehrend. Das ist, wie Menschen auf Jesus reagieren können, okay? Abwehrend. Du musst wissen, es gibt immer einen Grund, warum Menschen hier sind. In der Regel ist es einer von zwei Gründen. Entweder sie sind verletzt oder sie haben Angst. Aber wenn Menschen Jesus ablehnen, dann hat das immer einen Grund. Wann immer ich mit Menschen rede, ich komme ja ziemlich schnell mit Menschen ins Gespräch über den Glauben. Ich bin halt Pastor. Ganz kurz, ein kurzes Seitenfenster hier geöffnet, ja. Wenn ich mit Menschen über Jesus rede, ist das nichts Besonderes. Das erwarten Leute von mir. Ich bin Pastor. Weißt du, was wirklich besonders ist? Wenn du mit Menschen über Jesus redest. Weil das erwartet keiner von dir. Hey, wem vertraust du mehr? Einem Verkäufer oder einem zufriedenen Kunden? Okay, ich bin der Verkäufer. Die Leute erwarten, dass ich über Jesus rede. Aber die Leute erwarten wirklich nicht, dass du über Jesus redest. Und wenn du erzählst, wie Hammer Jesus ist, dann vertrauen sie dir mehr als mir. Okay, jedenfalls kommt das ganz oft vor, dass ich mit Menschen über den Glauben rede. Und immer wieder sage ich, hey, ich bin Pastor. Und die erste Reaktion von ganz vielen Menschen ist die, dass sie sagen, hey, ich kann mit dem Glauben nichts anfangen. Weißt du, und wenn Leute das sagen, dann kann man ganz viel richtig machen und ganz viel falsch machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Mensch, das tut mir aber leid, jetzt wirst du eine Ewigkeit in so einem Feuersee baden. So, ne? Das ist wahr, aber nicht hilfreich. Weil es entfernt sie noch weiter von Gott. Und es verstärkt die Abwehr in ihrem Leben. Sondern wir können versuchen, sie etwas zu gewinnen und Fragen zu stellen wie, hey, wie kommst du denn dazu? Warum ist das so? Das ist die Frage, die ich immer stelle. Hey, warum ist das so? Und sie werden dir antworten und du wirst furchtbare Antworten hören. So furchtbar, dass ich oft zu Leuten sage, hey, wenn ich das glauben würde über Gott, dann würde ich auch nicht an ihn glauben. Wenn ich glauben würde, dass das Kirche sein bedeutet, wenn das Christsein ist, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Aber lass mich dir mal erzählen, dass Gott wirklich ganz anders ist. Und das ist wirklich die größte Freude meines Lebens, Leuten Jesus vorzustellen, wie er wirklich ist. Und ihnen zu erklären, wie Christsein wirklich ist. Menschen in unserem Land sind verletzt von Christen und Kirche. Du musst das wissen. Und du hast die Chance, ihnen das erste Mal einen Christen zu präsentieren, der anders ist. Und du wirst offene Türen einrennen, wenn du das bist. Ich war auf einer Hochzeit, ich habe die Hochzeit gemacht, jeder wusste, ich bin der Pastor. Und ich habe ein homosexuelles Pärchen kennengelernt und ich wollte einfach an diesem Abend ein bisschen mit ihnen quatschen. Okay, weil ich habe gemerkt, an der Art und Weise, wie sie mir begegnet sind, dass sie noch nie erlebt haben, dass ein Christ, geschweige denn ein Pastor, sich Zeit für sie nimmt und sich wirklich für sie interessiert. Und ich habe total lang gequatscht, das war wirklich super nett. Wisst ihr, mein Ziel war es nicht, die beiden jetzt zu Jesus zu bringen, sondern mein Ziel war es, sie ein bisschen mehr zu Jesus zu bringen. Ihnen zu zeigen, hey, auch wenn Christen euch abgelehnt haben und auch wenn Menschen verletzt vielleicht zu euch waren, ich bin anders und Gott ist ganz anders. Wisst ihr, mein Ziel war es, sie von minus 5 abwehrend zu minus 4 zu bringen, neugierig. Okay, ich wollte einfach nur, dass sie wissen, dass ich sie lieb habe und dass Jesus sie lieb hat. Und das ist mir ein bisschen gelungen, weil wir haben so gequatscht und hatten eine ganz nette Zeit und dann hat einer von beiden mir eine Frage gestellt und ich wusste, dass sie kommen wird. Er hat gefragt, hey, was sagt Gott zu mir? Okay, mit anderen Worten, hey, Gott lehnt mich doch eigentlich ab. So, wie passt das alles zusammen? Was sagt Gott zu mir? Und ich konnte ihm erklären, dass Gott ihn liebt. Ich konnte ihm sagen, dass Gott ist nicht sauer auf ihn, Gott lehnt ihn nicht ab, sondern wenn er sein Leben und sein Herz aufmacht für die Liebe Gottes, dann wird ihn diese Liebe erfüllen. Er wird Gott kennenlernen, unabhängig von dem, was er in seinem Leben getan hat und was er nicht getan hat. Weil Gott ist mehr interessiert an ihm, als an die Dinge, die er tut. Das ist wahr für uns alle. Weißt du, Gott ist zuallererst an dir interessiert. Und das habe ich zu ihm gesagt. Ich meinte, Gott liebt dich so doll. Und du kannst einfach dein Leben öffnen für seine Gegenwart. Und wenn er dann in dein Leben hineinkommt, dann wird er anfangen, mit dir über die Dinge deines Lebens zu sprechen, die du tust. Aber wirklich erst dann. Und so war das auch in meinem Leben. Wisst ihr, mein Leben hat sich verändert, als Gott in meinem Leben war. Hat er angefangen, Dinge so zu tun und zu wirken, wie er es gerne in meinem Leben möchte. Aber erst dann. Wisst ihr? Und dann passiert immer das Gleiche. Das passiert in 100 von 100 Gesprächen, die ich mit Menschen über Jesus führe. Und das passierte auch an diesem Abend. Jetzt kam die Frage, in was für eine Kirche gehst du nochmal? Weißt du, weil die Leute können das gar nicht glauben. Sie haben das noch nie gehört. Sie haben das noch nie gehört, dass Jesus den Menschen liebt, unabhängig von dem, was der Mensch getan hat. Aber das ist das Evangelium. Jesus in Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Soll heißen, als wir noch gar nichts auf die Reihe bekommen haben. Als wir nichts richtig gemacht haben, hat Jesus uns seine Liebe erwiesen. Und das wissen die Menschen nicht. Die Menschen da draußen denken, Christ sein und christlicher Glaube ist dieser Club, dieser exklusive Club von Menschen, die gemeinsam die Stirn runzeln über diese böse, verlorene Welt. Aber du hast die Chance, ihnen zu zeigen, hey, Gott ist anders. Jesus ist anders. So, und das wird Menschen neugierig machen. Das dritte, beziehungsweise minus drei, die nächste Stufe ist die hier. Menschen sind dann suchend. Okay, sie sind suchend. Jemand von euch hat mal so ein Zwei-Tages-Seminar gemacht über Veränderungsprozesse in Unternehmen und mich dazu eingeladen als Teilnehmer. Das war ganz spannend, 2 Tage war ich da und da waren all diese Leute aus der Wirtschaft und ich bin natürlich der Pastor so, und das haben die dann auch schnell mitbekommen. Und da war eine Frau in diesem Seminar, die war super suchend, echt. Die hat fast nur darauf gewartet, dass endlich mal ein Christ irgendwo auftaucht, damit sie so ein paar Fragen über Gott stellen kann. Und das war total nett, weil 2 Tage lang haben wir die ganze Zeit über den Glauben gequatscht. Sie hatte Fragen, sie war als Kind auf christlichen Kinderfreizeiten und so, wurde da irgendwie von irgendeinem Nachbarskind mit hingeschleift. Und das war ganz, ganz nett, aber auch in diesen 2 Tagen hatte ich nicht die Möglichkeit, sie zu Jesus zu bringen. Aber ich habe gemerkt, Gott hat mir auf jeden Fall eine Tür aufgemacht ins Leben dieser Frau hinein. Am 2. Tag war dann so alles in Aufbruchsstimmung, jeder sagt nach Hause fahren, ich wusste, sie kommt aus Süddeutschland und ich meinte zu ihr, hey, kann ich dir nicht mal eine Kirche raussuchen bei dir zu Hause in der Nähe? So, ich bin Pastor, ich kenne eine ganze Menge Kirchen, sicherlich ist bei dir in der Nähe irgendwo eine Kirche. Sie hat mir dann gesagt, wo sie wohnt und ich bin mit meinem Handy schnell ins Internet und habe eine Kirche gefunden, ihr diese Kirche auf den Zettel geschrieben. Wochen, Monate später habe ich eine ganz nette E-Mail von dieser Frau bekommen. Sie meinte, hey, wie toll, dass wir uns getroffen haben, sie hat diese 2 Tage Austausch total genossen. Sie wollte mir nur mal sagen, dass sie in diese Kirche gegangen ist, ihr das da total gut gefällt und sie da richtig angekommen ist. Und ich denke mir, Hammer! So, ne? Weißt du, was ich möchte, dass du verstehst, ist, du musst Teil des Prozesses sein im Leben von Menschen. Okay, du musst immer gucken, wie kann ich Menschen einen Schritt näher an das Herz Jesu bringen. Jeder von uns hat seine Aufgabe in diesem wunderbaren Prozess, den Gott mit Menschen geht. Minus 2 ist dann erwägend. Okay, das ist ein toller Moment im Leben, wenn Menschen es tatsächlich in Betracht ziehen, Jesus kennenlernen zu wollen. Weil wisst ihr, dieser Moment ist der Moment, wo Menschen erkennen, hey, das Leben stinkt und ich habe keine eigene Antwort. So, ne? Das ist dieser Moment, wo sie erkennen, hey, ich habe alles probiert, um Leben zu bekommen, aber ich bin ständig, alles ist kaputt. So, und das ist, wisst ihr, das ist der Grund übrigens, warum wenn Menschen sagen, hey, ich will mit dem Glauben nichts mehr an Hut haben und so, und auch wenn Menschen so hart sind gegenüber Jesus, dieser Punkt lässt mich sehr ruhig sein. Weil jeder kommt immer wieder an diesen Punkt im Leben, wo man merkt, ich habe nichts, was hilft. Es gibt da draußen nichts, was hilft. Es gibt nämlich wirklich da draußen nichts, was hilft, als allein Jesus Christus. Es gibt kein Leben, keine wirkliche Freude, keine Hoffnung außerhalb von Jesus. Und das ist dieser wunderbare goldene Moment im Leben eines Menschen, wo er das erkennt. Es gibt nichts, nur Jesus. Wisst ihr, wir sind auch Teil dieser stinkenden Welt. Und auch unsere Welt ist kaputt. Aber wir haben jemanden, zu dem wir rennen können und der uns Frieden gibt inmitten von all dem. So, das ist, was wir besitzen. So, wisst ihr, Menschen sind erwägend und dann kommen sie auf minus eins, auf bereit. Ja, Menschen sind bereit. Und ich glaube, dass die Mehrheit in unserem Land hier ist. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht wahr ist, dass Menschen in unserem Land unempfänglich sind für das Evangelium. Ich glaube, unser Land hat das Evangelium von Jesus noch nicht richtig gehört. Ich glaube, sie wissen nicht, wohin Jesus sie einlädt. Aber wenn jemand auftaucht und ihnen erklärt, dass Jesus sie liebt und Leben für sie hat und nicht Religion, sondern Beziehung, dann glaube ich, die allermeisten Menschen in unserem Land sind hier. Sie sind bereit, dazu Ja zu sagen. Alles, was sie brauchen, ist nicht eine weitere Erklärung, nicht eine ausgefeilte Theologie, sondern alles, was die Menschen in diesem Stadium ihres Lebens brauchen, ist eine Einladung. Eine Einladung. Das ist alles, was sie brauchen. Ich wette mit dir, die meisten Menschen in deinem Leben würden Ja sagen, wenn du sie zur Kirche einlädst. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Die Menschen warten darauf, eine Kirche kennenzulernen, das Evangelium von Jesus zu hören, das einladend ist, auf eine Art und Weise, wie sie es verstehen. Und ich will dir so Mut machen. Hey, deshalb diese Reihe. Wir wollen eine Kirche sein, die einladend ist, die immer wieder Menschen hierher bringt. Hey, sag dir doch, nimm dir doch vor einfach, dass du einmal im Jahr hier einen Gottesdienst feierst oder in einem Lokschuppen, wo jemand an deiner Seite ist, den du eingeladen hast, der Gott nicht kennt. Einmal im Jahr. Und ich sage dir, das wird der schönste Gottesdienst sein, den du jemals erlebt hast. So, das wird der Gottesdienst sein, für den du im Vorfeld am meisten betest, wo du auf jeden Fall am nervösesten bist, wo du am meisten für mich betest, weil du hoffst, dass ich lustig bin und Witze mache, die jeder versteht. So, das wird der Gottesdienst sein, wo du wirklich, wirklich mit viel Hoffnung reinkommst, weil es wird diesen Moment geben, wo ich Menschen aufrufe, zu Jesus zu kommen. Und das ist der Moment, wo du so guckst und wenn du dann hörst, wie diese Person mitbetet und wie vielleicht ein Tränchen die Wange runterläuft, ich sag dir, das ist dieser eine Gottesdienst, der am allermeisten dein Leben verändern wird. Das wird dein Gottesdienst. Okay, deshalb, ich rede da gleich noch eine Minute drüber, aber wir wollen eine Kirche sein, die einladend ist, um Menschen dann hierhin zu bringen. Ground Zero ist quasi neues Leben in Jesus. Okay, das ist der Moment, wo es Klick macht und Jesus die Herrschaft des Lebens bekommt. Auch wenn es jetzt nichts weiter mit dieser Predigt zu tun hat, will ich dir noch die nächsten vier Punkte geben. Weil ganz, ganz viele Christen sind hier angekommen, haben aber keine weiteren Schritte unternommen in ihrem Leben. Und ich will dir ganz kurz zeigen, wie die nächsten vier Schritte aussehen können in deinem Leben. Das plus eins ist quasi dazugehören. Okay, der erste Schritt von dazugehören ist deine Taufe. Das ist echt der allererste Wachstumsschritt. Wenn du zu Jesus gehörst, ist, dass du sagst, hey, jetzt lasse ich mich taufen. Die Bibel sagt an 27 Stellen im Neuen Testament, dass in dem Moment, wo du glaubst, der nächste Schritt ist, du lässt dich taufen. Du sagst, hey, ich gehöre dazu. Du bekennst öffentlich vor Gott und den Menschen deinen Glauben zu ihm. Und wir feiern das heute, die Taufe, das wird grandios werden. Aber ich will dir schon mal so Mut machen, hey, wenn du gläubig bist, aber noch nicht getauft bist, es gibt keinen Grund, warum das so bleiben sollte. Lass dich taufen. Aber auch dazu gehören zu einer Kirche. Okay, Gottes Plan für dein Leben ist, dass du Teil einer geistlichen Familie bist. Das muss nicht die Ekklesia sein, es gibt tolle Gemeinden in dieser Stadt, aber du brauchst eine Kirche und du musst dazugehören zu einer Kleingruppe. Du brauchst es, dass du mit Menschen an deiner Seite im Glauben wächst. Und das ist unser Plus 2, wachsen. Okay, schreib auch mal dazu, entdecken, wachsen und entdecken. Weil nun erkennst du, wer du bist in Jesus, aber auch, wozu Jesus dich gemacht hat. 9 von 10 Christen haben keine Antwort auf die Frage, wozu lebst du? So, ne? Aber Gott will deinem Leben nun Sinn geben und er hat dir eine Berufung geschenkt und einen Plan für dein Leben. Und deshalb haben wir übrigens Schritt 4 heute. Wir haben hier so viele Dinge, die du tun kannst. Hey, du kannst hinter der Kamera stehen, du kannst unseren Kindern die Liebe Jesu nahe bringen, du kannst hier alle möglichen Dinge tun. Du kannst dein Leben einsetzen, weil wir glauben, das ist wirklich, wofür du gemacht bist. Du bist dafür gemacht, dein Leben einzusetzen, um einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen. Gemeinsam gehen wir raus und bringen Menschen rein. Wir gehen raus und bringen Menschen rein, weil das ist der nächste Punkt. 3 ist dann dienen. Das ist wirklich, und ich will dir das mal sagen, in aller Deutlichkeit, der Punkt in deinem Leben, wo so viel drinsteckt, an Segnungen, an erhörten Gebeten, an Zeichen und Wunder, an Gott näher kennenlernen, das ist der Moment, wo du dein Leben einsetzt für Jesus. Das ist, wo du unglaublich wachsen wirst. Deshalb sind wir als Kirche so leidenschaftlich darin, es dir so schnell zu ermöglichen, wie es nur geht, dich selbst einzubringen, weil wir wissen, dass ganz, ganz viel Hoffnung und Heilung in dem Moment steckt, wo du Jesus dienst mit deinem Leben. Okay, um dann hierhin zu kommen, plus 4 ist weitergeben. Okay, das ist dieser Moment, wo du einfach immer weiter, immer wieder diese Skala durchgehst mit Menschen und deinen Glauben teilst und Menschen einlädst, Prozesse zu gehen. Okay, so wirkt Gott im Leben von Menschen und ich will dich einfach einladen, Teil des Prozesses zu sein. Dich hierfür verantwortlich zu fühlen. Jetzt sagst du bestimmt, Krille, noch ganz schön viele Punkte für ganz schön wenig Zeit. Das stimmt, wir müssen uns etwas beeilen. Okay, der zweite Punkt ist der hier. Bevor Jesus mit meinen Nachbarn über Gott spricht, würde er mit Gott über meinen Nachbarn sprechen. Jesus würde für meine Nachbarn beten. Und ich will dir so Mut machen, dass du eine Liste besitzt mit Namen von Menschen, für die du betest. Okay, wir alle kennen die Kraft des Gebets. Wir wissen, wir können keine Leben verändern. Wir müssen Jesus bitten, dass er es tut. Und die beste Art und Weise für Menschen zu beten, ist, dass du Bibelstellen über sie ausbetest. Und ich habe dir jetzt mal 5 Bibelstellen mitgebracht, die du über Menschen ausbeten kannst. Okay, und vielleicht nimmst du einfach deine Liste mit Namen und diesen Gottesdienstzettel und fängst an, diese 5 Dinge über Menschen auszubeten. Das allererste, was du beten kannst über sie, ist, bete, dass der Vater sie zu Jesus zieht. Okay, in Johannes 6, Vers 44 heißt es, dass ohne Jesus niemand zum Vater kommen kann. Bete, Jesus, ich bitte dich, zieh meine Ehefrau zu Gott. Bitte, Jesus, schenk es, zieh Menschen in die Gegenwart des Vaters. Das zweite, was du beten kannst, ist das hier. Bete gegen den Geist, der Menschen blind macht für Jesus. Okay. 2. Korinther erklärt uns, dass der Gott dieser Welt Menschen blind macht, dass sie nicht Jesus erkennen können. Bete dagegen. Bete, dass das aufhört. Bete, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie Jesus sehen. Okay, bete gegen diesen Geist, der Menschen blind macht für Jesus. Das dritte, was du beten solltest, ist das hier. Bete für den Geist der Kindschaft. Es gibt einen Geist in der Bibel, der heißt der Geist der Kindschaft oder Geist der Sohnschaft. Was ich damit meine ist, bete, dass die Menschen nicht Religion finden, sondern Beziehung. Okay, bete, dass sie nicht einfach nur Gott kennenlernen, sondern Gott den Vater kennenlernen. Bete dafür. Bete, dass sie in eine Beziehung zu Jesus hineinkommen, nicht in eine Religion hineinkommen. Das vierte, was du beten solltest, ist das hier. Bete für tolle Christen, die im Leben auftauchen. Ja, bete, sag, Jesus, ich bitte dich, halte die Weirdos fern. Okay, komische Christen sollen keinen Platz haben. Herr, schick die tollsten Christen, die du findest. Echt, Jesus sagt, das dürfen wir beten. Matthäus 9 steht nämlich, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Okay, weil die Tatsache ist die, vielleicht hört dein Mann nicht mehr auf dich, vielleicht hört dein Bruder nicht mehr auf dich und auch nicht auf deine Mama. Es heißt, es braucht andere Christen im Leben, die toll sind, die ermutigend sind, die witzig sind, die lebensspendend sind, die gesund sind. Bete dafür. Ja, bete dafür. Bete um andere Christen im Leben dieser Menschen. Und das Fünfte, was du beten kannst, ist das. Sie bete, dass sie den Geist der Weisheit und Offenbarung geschenkt bekommen. Okay, das steht im Epheserbrief. Da heißt es, ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit dem Geist der Offenbarung, der Erkenntnis, dass ihr Jesus erkennt und das, was er am Kreuz getan hat, dass das offenbar wird. Das ist ein Gebet, das du beten kannst, dass eine Person das erkennt. Und ich will dir so Mut machen, das alles zu beten, weil du kannst es nicht hell werden lassen in Herzen von Menschen. Das kann nur Jesus. Hey, wir, Freunde, wir kennen die Kraft des Gebets. Unsere Kirche ist ein Zeugnis dafür, dass Gott Gebete erhört. Bete. Bete für Menschen und bereite so den Boden vor. Okay, das Dritte ist das hier. Jesus würde mit meinen Nachbarn nicht über die Liebe Gottes reden, nicht nur über die Liebe Gottes reden, er würde ihnen die Liebe Gottes zeigen. Weil reden ist billig, ne? Sondern tun ist krass. Und Jesus hat nicht einfach nur gesagt, hey Welt, ich liebe euch, sondern Jesus hat seine Liebe bewiesen und ist ans Kreuz gegangen. Und das ist eigentlich unsere Predigt von letzter Woche. Und ich will dir so Mut machen, sie vielleicht nochmal anzuhören. Aber ich kann dir sagen, der Moment, wo du Menschen zeigst, dass Gott sie liebt, öffnet dir das Herz für die Botschaft, die du hast. Meine Frau und ich haben uns kennengelernt in Mülheim an der Ruhr. Vor 13 Jahren, gestern vor 13 Jahren sind wir zusammengekommen. Ja, und ich war da im Praktikum in der Kirche, in die sie gegangen ist. Und ich habe bei so einer Familie zu Hause gewohnt und war da 2-3 Monate Praktikant. Und auf dem Weg zu ihrem Zuhause von der Bahnhaltestelle bin ich am Dönerladen vorbeigelaufen. Und ich bin Berliner und ich liebe Döner. Und es braucht in regelmäßigen Abständen in meinem Leben einen Döner. So, nun bin ich am ersten Abend tatsächlich direkt zum Dönerladen und habe abends noch einen Döner gegessen. Und ich kam mit den Dönerladenbesitzer und seiner Frau Dogan und Songül ins Gespräch und wir haben ein bisschen gequatscht und so und dann hat sie irgendwann erzählt, dass sie morgen Hochzeitstag haben und ich meinte, wie schön, was macht ihr denn? Und sie meinte, ja, wir sind jeden Tag von 11 bis 11 in diesem Laden hier, außer montags. Ich habe meinen Döner aufgegessen, habe mit den Leuten an diesem Abend nicht über Jesus geredet oder so, bin einfach dann nach Hause gefahren. Ich musste aber so an sie denken und ich dachte mir, okay Gott, das ist vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht ist das eine offene Tür. Am nächsten Tag war ich arbeiten, fahre abends nach Hause und komme an einem Blumenladen vorbei und hat 20 Euro in der Hosentasche. Und dachte mir, Mann, das ist einfach nett, ich kaufe den jetzt einen Blumenstrauß und gratuliere ihn zum Hochzeitstag. Und ich habe einen Blumenstrauß gekauft und bin in den Dönerladen rein, die haben mich komisch angeguckt. Ich habe gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, ich musste so an euch denken, hier ist ein Blumenstrauß. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Songül fängt an zu heulen, so, ne? Ruft sofort ihre Schwester an, Dogan macht mir einen Dönerteller. So, den Dönerteller musste ich nicht etwa im Imbiss essen, sondern hinten war ihre Küche, ihre private Küche. Da hat er mir den Dönerteller hingestellt. So, ne? Auch an diesem Tag habe ich nicht mit ihnen über das Evangelium geredet oder über Jesus. Aber um eine ganz lange Geschichte ganz kurz zu machen, in den nächsten 9 Wochen konnte ich mit jeder einzelnen Person dieser Familie, mit den Onkel, Tanten, Neffen, Nichten, alle, die da sind, in dieser Familie, an diesem Essenstisch hinten in der Küche über Jesus reden, mit ihnen beten. Warum? Weil ich einen Blumenstrauß gekauft habe für 20 Euro. Weißt du, das macht Herzen auf. Sodass diese unerwartete Liebe, dieses Nettsein, du kannst das. Ich will dich daran erinnern, wie Jesus Zachäus gewonnen hat. Mit einem Essen. Du kannst essen. So, ne? Das können wir. Wir können das. Wir können einfach nett sein. Wir können sie lieb haben. Und wenn wir da mit der Botschaft kommen, dann wird das die Herzen erreichen. Ich sag dir das. Du musst nur ein bisschen auf Zack sein und schauen, wo macht Jesus gerade Türen für dich auf, dass du ihnen die Liebe nicht nur mit Worten bringst, sondern ihnen einfach zeigst, dass du sie lieb hast. Paulus hat das hier für sein Leben entschieden. Er schreibt in 1. Korinther 9, er sagt, hey, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Mit anderen Worten, ich muss gar nichts. Aber doch habe ich mich entschieden, mich zum Diener aller zu machen, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Er sagt, hey, es ist einfach mein Lebensstil, ist, ich diene Menschen. Wo immer ich es sehe, ich werde ihnen dienen, weil ich will sie gewinnen. Wie gewinnen wir diese Welt? Indem wir ihr dienen. Wie hat Jesus uns gewonnen? Indem er uns gedient hat. Okay, das war wie, er ist ans Kreuz gegangen und hat uns gedient durch seinen Tod. So, und das hat unser Leben verändert. Und genauso wird dein Dienen Leben verändern von Menschen. Du musst dich dafür entscheiden. Und wenn wir das alles tun, okay, das Erste, das Zweite, das Dritte, dann wirst du die Möglichkeit, das hier zu tun. Und das ist das Vierte. Jesus würde eine Einladung aussprechen. Und das kannst du einfach machen. Ich meine, Jesus würde natürlich zu sich selbst einladen, aber du kannst Menschen einfach zu Jesus einladen. Du kannst ihnen erklären, wie man Christ wird und das einfach machen. Wenn du sagst, aber ich weiß nicht, wie das geht, das ist gar kein Problem. Du kannst Menschen einfach in die Kirche einladen. So, du kannst das machen. Du kannst einfach Menschen lieb haben, ihnen erzählen, dass du Christ bist, was Jesus in deinem Herzen getan hat und eine Einladung aussprechen. Und ich sage dir, hey Freunde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Unser Land ist bereit. Bielefeld ist bereit. Sie sind bereit. Die Menschen sind bereit. Sie warten nur darauf, dass ein Christ auftaucht, der verstanden hat, dass Gott diese Welt retten will, der liebevoll ist, bereit ist zu dienen, der nicht böse ist, verurteilend und verachtend, sondern ein weites, offenes Herz hat für jeden. Und der einfach eine Einladung ausspricht. Und er sagt, hey, willst du mal mitkommen in meine Kirche? Wir treffen uns nächste Woche im Lokschuppen. Im Lokschuppen. So komm mit, wir sind ungefähr eine Stunde 15 zusammen. Es ist unterhaltsam, aber es verändert mein Leben. Und ich komm doch einfach mal mit. Wir gehen danach was essen. Du kannst das. Wisst ihr, und so wollen wir diese Stadt verändern, aber noch viel mehr diese ganze Region verändern. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Einen Menschen nach dem anderen. Einladen ins Königreich Gottes. Heute feiern wir 8 Taufen. Wisst ihr, wir machen das einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen verändert Jesus Leben. So, und das ist unser Auftrag. Und das können wir, oder? Das können wir. So, ne? Wir werden Teil in Prozessen. Wir lassen uns von Jesus gebrauchen und gehen raus und lieben die Welt hinein ins Königreich Gottes. Komm, wir gehen zusammen ins Gebet. Vielleicht willst du einfach deine Augen zumachen. Weil ich glaube, hier sind heute Leute, du merkst, dass irgendwas an deinem Herzen klopft und ich will dir ganz kurz erklären, was das ist. Das ist der Geist der Erkenntnis und Offenbarung. Das ist genau, was gerade in deinem Herzen passiert. Da ist etwas, das zeigt dir, wie Jesus gerade wirklich ist und dass du wirklich gemeint bist und dass er dich wirklich liebt und dass er in dein Leben möchte. Und was du tun kannst, ist, du kannst dazu ganz entschieden Ja sagen. Du kannst sagen, ja, Jesus, ich will das. Komm auch in mein Leben. Verändere auch mein Leben. Vergib auch meine Sünden. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, einfach jetzt mit mir ein Gebet zu sprechen. Und vielleicht will ich jeder hierin unterstützen, der vielleicht schon in einer Beziehung zu Jesus steckt. Aber nimm dieses Gebet, es ist etwas Kleines, aber es ist unglaublich kraftvoll. Wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich bring dir mein Leben und öffne dir mein Herz und sage Ja zu dir. Vergib mir meine Sünden, dass ich ohne dich gelebt habe und getrennt von dir war. Ich empfange jetzt deine Vergebung und ich empfange neues Leben. Komm in mein Herz und fülle es mit deiner Liebe aus. Ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Und dir ein Leben lang nachfolgen. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns mal den Leuten, die das vielleicht zum allerersten Mal gebetet haben, großen Applaus geben, weil ich will dir gratulieren. Das ist der erste Tag eines neuen Lebens und das ist etwas wirklich, wirklich unglaublich Kraftvolles.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.